die Margen-Champions aus unserer Erfahrung haben ganz viel Transparenz über das Thema, mit welchen Kunden, mit welchen Projekten, mit welchen Produkten verdiene ich überhaupt mein Geld. Und wenn man natürlich diese Transparenz hat, kann man sehr schnell reagieren auf Marktgegebenheiten.
Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des RSM Ebner Stolz Mittelstandstalks. Jeden Monat befassen wir uns hier im Podcast mit den wichtigsten Themen für mittelständische Unternehmen. Mein Name ist Esra Laubach und ich bin Redakteurin bei FAZ Business Media, dem Fachverlag für Finanz- und Wirtschaftsmedien in der FAZ-Gruppe. Schön, dass Sie dabei sind, heute zu einer ganz besonderen Folge. Wir feiern nämlich die 50. Folge Mittelstandstalk. Seit 50 Folgen sprechen wir hier an dieser Stelle mit Expertinnen und Experten aus den Bereichen Steuerrecht, Wirtschaftsprüfung und Rechtsberatung über die drängendsten Themen, die mittelständische Unternehmen beschäftigen. Wir diskutieren in jeder Folge sorgfältig ausgewählt und an der Marktlage orientiert aktuelle Herausforderungen für den Mittelstand und vor allem darüber, wie diese gemeistert werden können. Dieses wunderbare Jubiläum ist eine sehr schöne Gelegenheit, Ihnen allen, die Sie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, jeden Monat interessiert einschalten, Danke zu sagen. Danke für Ihre Zeit und auch für Ihre Aufmerksamkeit. Natürlich wird es auch in der Jubiläumsfolge für Sie praktisch. Stellen Sie sich mal vor, Ihre EBITDA-Marge ist im letzten Jahr um 1 Prozentpunkt gesunken. Ist es ein Problem oder ist es eigentlich gerade ganz normal in Ihrer Branche? Genau diese Frage stellen sich viele Geschäftsführerinnen und Geschäftsführer im Mittelstand. Und genau darauf gibt unsere heutige Episode eine datenbasierte Antwort. Mein Gast ist Partner und Finanzanalyst bei RSM Ebner Stolz in Stuttgart. Er hat gemeinsam mit seinem Team über 1000 mittelständische Unternehmen analysiert. Herzlich willkommen, lieber Florian Seitzer.
Hallo zusammen, freut mich hier zu sein.
Schön, dass du da bist. Florian, du bist CFA, also Chartered Financial Analyst. Das ist ja eigentlich ein Titel, den man eher aus der Investmentbanking-Welt kennt. Und trotzdem bist du tief im deutschen Mittelstand verwurzelt. Was hat dich dazu gebracht, eine so groß angelegte Benchmark-Studie zu erstellen? Hat dir in der täglichen Transaktionspraxis vielleicht irgendwas gefehlt?
Ja, in jedem Fall, das kann man so sagen. Wenn wir uns die Unternehmen im Alltag anschauen, in unseren Financial Due Diligence Projekten, dann machen wir natürlich eine sehr große Detailanalyse auf das Zielunternehmen, haben aber oftmals nicht die Antwort auf die Frage, ist das, was wir sehen, eigentlich normal oder ist es ein Problem? Und genau da kommt, glaube ich, dann auch die CFA-Perspektive rein. Am Kapitalmarkt, das ist ja total selbstverständlich, jede Zahl sofort zu benchmarken, sich mit Peers zu vergleichen. Und genau die Möglichkeit möchten wir mit der Studie auch mittelständischen Unternehmen geben.
Ihr schreibt in der Studie, dass Kennzahlen allein noch wenig erklären. Vielleicht kannst du uns ein bisschen mitnehmen und uns erklären, was ihr konkret damit meint. Vielleicht hast du auch ein Beispiel für uns aus deiner Due Diligence Praxis, wo vielleicht ein Unternehmen dachte, es steht ganz gut da und der Branchenvergleich hat dann gezeigt, dass das Bild eigentlich ein ganz anderes ist.
Ja, ich glaube, da gibt es viele Beispiele. Ich glaube, es ist ganz wichtig zu verstehen, dass die Zahl selbst natürlich nicht wirklich eine Bedeutung hat. Wenn wir uns ein Unternehmen anschauen mit einer EBITDA-Marge von 10%, dann stellt man sich die Frage, ist das eine gute Marge, ist das eine schlechte Marge? Ohne den Vergleich zu anderen Unternehmen ist aber die Antwort gar nicht möglich. Das heißt, wir müssen uns im ersten Schritt erstmal die Frage stellen, was ist die Kennzahl? Dann diese Kennzahl benchmarken zu Vergleichsunternehmen. Denn nur wenn wir den Vergleich ziehen, können wir auch die Frage stellen, warum ist vielleicht die Marge besser oder schlechter? Das ist dann die Treiberanalyse. Wenn die Marge besser ist, würden wir uns im nächsten Schritt die Frage stellen, ist es Ausdruck operativer Stärke oder vielleicht eine wenig nachhaltige Entwicklung, weil beispielsweise vorteilhafte Altverträge noch abgeschlossen sind, die aber auslaufen. Und genau deswegen ist für uns im Rahmen der Financial Due Diligence eben ganz, ganz wichtig, genau diese Zusammenhänge zu sehen zwischen Kennzahl, Benchmark und Treiberanalyse, um dann zu sagen, das Bild, was wir sehen, ist nachhaltig und kann auch Grundlage einer Bewertung sein.
Okay, spannend. Wir sollten jetzt mal ein bisschen tiefer in die Studie einsteigen, finde ich. Ihr habt 4 Kennzahlen über 4 Jahre hinweg analysiert. Das war der Verschuldungsgrad, die EBITDA-Marge, der Cash Conversion Cycle und die Nettofinanzverschuldung bzw. auch das EBITDA. Fangen wir vielleicht mal mit dem an, was viele Hörerinnen und Hörer wohl am meisten beschäftigt, nämlich die Profitabilität. Der Median der EBITDA-Marge im deutschen Mittelstand ist von 6,2 auf 5,0% gesunken. Das klingt jetzt erstmal nach wenig, aber was bedeutet das denn jetzt in der Praxis für die Geschäftsführerinnen und Geschäftsführer, die jetzt gerade auf ihren Jahresabschluss schauen und sagen, wir haben jetzt irgendwie 1% verloren?
Ja, ich glaube, die erste Reaktion wäre tatsächlich, das ist doch gar nicht so viel. Ich glaube, man muss aber verstehen, dass diese Prozentpunkte eine relative Zahl sind, die nur schwer greifbar sind. Bei einem Unternehmen mit einer nicht so hohen Marge kann ein Rückgang von 1% oder 2 Prozentpunkten übersetzt in absoluten Werten ein Rückgang von 10-20% des Ergebnisses sein. Also wirklich substanzielle Ergebnisbeiträge, die dann auch fehlen. Für Geschäftsführer bedeutet das ganz konkret, dieses Ergebnis, was nicht mehr da ist, steht nicht zur Verfügung, um Investitionen zu tätigen, um Tilgungen durchzuführen oder eben auch einen Sicherheitspuffer aufzubauen für neue Krisen, die vielleicht kommen werden. Wir waren jetzt sehr krisengebeutelt in den letzten Jahren. Also man hat einfach weniger Spielraum als Geschäftsführer, wenn die Marge so rückläufig ist, wie wir es jetzt ja branchenübergreifend beobachten.
Mhm. Die Marktlage ist ja durchaus angespannt. Würdest du sagen, das zurückgegangene Wirtschaften liegt hauptsächlich an den externen Faktoren, also sowas wie gestiegene Energiekosten oder auch die Inflation? Oder würdest du sagen, da steckt auch schon was Hausgemachtes dahinter?
Am Ende glaube ich, die Unternehmen, die wir betrachten, da ist es immer ein Zusammenspiel von beiden Faktoren. Natürlich war die Marktlage in den letzten Jahren oder auch insbesondere 2022 bis 2025, also der Betrachtungszeitraum der Studie, sehr schwierig. Wir hatten, wie du sagst, gestiegene Energiepreise, Inflation, Lohnkostendruck und ähnliche Faktoren, die es natürlich für alle Unternehmen nicht leicht gemacht haben. Wir sehen aber, dass die Branchen auf diese exogenen Faktoren sehr unterschiedlich reagiert haben. Und noch wichtiger, selbst wenn wir in die einzelnen Branchen hineinschauen, sehen wir eben klar, dass es Unternehmen gibt, die trotz dieser Faktoren sich sehr positiv entwickelt haben und auch Unternehmen, die sich negativ entwickelt haben, sodass es am Ende immer auch einen hausgemachten Teil der Unternehmensentwicklung gibt.
Ich würde, glaube ich, darüber total gern an anderer Stelle nochmal sprechen wollen. Zuerst würde mich mal interessieren, was es mit den Branchen auf sich hat. Also ihr habt über 15 Branchen analysiert. Gab es da was, was dich am allermeisten überrascht hat? Vielleicht ein Sektor, der sich völlig anders entwickelt hat, als ihr es eigentlich erwartet hattet?
Ein Sektor würde ich gar nicht herausgreifen. Ich würde tatsächlich die Studie in Summe betrachten. Was mich wirklich überrascht hat, ist, dass die Branchen sich doch so ganz unterschiedlich entwickeln. Also es ganz klare Gewinnerbranchen gibt und Verliererbranchen. Also die Schere im deutschen Mittelstand da tatsächlich in den letzten Jahren sehr auseinandergeht. Wir haben zum einen die IT- oder Softwarebranche, die sich jetzt trotz dieser exogenen Faktoren sehr stabil oder sogar positiv, kann man sagen, entwickelt hat. Andere Branchen, industrielle Branchen wie jetzt der Maschinen- und Anlagenbau oder Automotive dagegen hatten schwer zu kämpfen, haben sich sehr rückläufig entwickelt, sodass wir, glaube ich, festhalten können, dass wirklich die größte Erkenntnis ist, dass trotz gleicher Ausgangslage die wirtschaftliche Realität im deutschen Mittelstand dann doch ganz anders ist, wenn wir auf die verschiedenen Branchen schauen. Und ergänzend dazu vielleicht auch wieder, wenn wir in die einzelnen Branchen hineinschauen, ist es doch schon krass zu sehen, wie unterschiedlich sich die einzelnen Unternehmen in den Branchen entwickeln, dass die Mitte in gewisser Weise wegbricht und wir klar erkennen können, dass einzelne Unternehmen sich sehr, sehr positiv entwickeln und andere eben sehr, sehr negativ.
In meiner Arbeit als Finanzjournalistin tut sich häufiger in Gesprächen und auch Recherchen hervor, dass gerade der Cash Conversion Cycle durchaus unterschätzt ist. Der ist branchenübergreifend von 54 auf 61 Tage gestiegen. Florian, du kommst ja aus der Kapitalmarktperspektive. Für jemanden, der den Begriff im Tagesgeschäft nicht täglich nutzt, was bedeutet dieser Anstieg in Euro und auch Cent für ein Unternehmen mit, sagen wir mal, 100 Millionen Euro Umsatz?
Ich bin ganz bei dir. Ich glaube, das ist eine total unterschätzte Kennzahl. Ich glaube, das liegt auch daran, dass man die Wirkung dieser Kennzahl nicht direkt eins zu eins in der G&V sieht und viele Geschäftsführer oder Controller eben insbesondere die G&V betrachten. Der Cash Conversion Cycle gibt aber eigentlich darüber Aufschluss, wie sich Wachstum anfühlt. Also fühlt sich Wachstum gut an oder wie permanenter Liquiditätsdruck? Zur Einordnung, die Kapitalbindungsdauer oder der Cash Conversion Cycle, der die Kapitalbindung misst, ist nichts anderes als die Zeitspanne zwischen dem Zahlen des Lieferanten und dem Moment, in dem ich das Geld dann auch wieder von dem Kunden zurückbekomme. Jetzt ist ein Anstieg von 7 Tagen vielleicht auch auf den ersten Blick nicht viel, aber übersetzt auf dein Unternehmen mit 100 Millionen Euro Umsatz, wären das roundabout 2 Millionen Euro, die tatsächlich mehr in Kapital gebunden sind. Das Geld ist zwar nicht weg, steht aber den Unternehmen eben auch nicht zur Verfügung für Investitionen, um zu gestalten. Und für ein Unternehmen mit 100 Millionen Umsatz, ein klassischen mittelständischen Unternehmen, kann natürlich so eine Lücke von 2 Millionen Euro schon einen großen Unterschied machen zwischen Vollgas und Gestalten oder eben dann vielleicht doch auch der Handbremse.
Im Maschinen- und Anlagenbau ist der Cash Conversion Cycle sogar um 52 Tage gestiegen. Ist das ein strukturelles Problem der Branche oder lässt sich das irgendwie aktiv managen?
Ich glaube, man muss festhalten, dass natürlich die Branchen sehr unterschiedliche Kapitalbindungsdauern haben. Maschinenbau ist eine klassische Industrie, in der die Kapitalbindungsdauern natürlich erstmal hoch sind. Das sind lange, komplexe Projekte, individuelle Kundenlösungen, die dazu führen, dass einfach sehr viel Kapital im Unternehmen gebunden ist. Aber ein Anstieg von 52 Tagen ist natürlich extrem. Meiner Meinung nach ist der Anstieg aktiv verursacht und das Gute für Geschäftsführer auch damit aktiv beeinflussbar. Zum Beispiel kann es zurückzuführen sein auf erhöhte Lager, die man aufgebaut hat im Zuge von Lieferkettenschwierigkeiten, die sich vielleicht schon wieder normalisiert haben. Das heißt, man könnte aktiv managen, diese Lager jetzt auch wieder abzubauen. Wir sehen generell aktuell im Markt eine verschlechterte Zahlungsmoral. Heißt für Geschäftsführer vielleicht auch das Forderungsmanagement zu überdenken und hier hinterher zu sein. In Summe, glaube ich, muss man einfach schauen, was sind die Treiber und wie kann ich denen begegnen und wie kann ich diese Cash Conversion Cycle Metric auch wieder reduzieren, um genau diesen Raum für Gestaltung wieder zu gewinnen.
Mhm. Unsere Zuhörerschaft sind Geschäftsführerinnen, Geschäftsführer und Führungskräfte. Die hören das, was du berichtest jetzt und denken sich vielleicht, okay, was mache ich jetzt eigentlich mit den Infos, zum Beispiel morgen früh? Lass uns vielleicht nochmal die wichtigsten Handlungsfelder durchgehen. Du empfiehlst in der Studie, das Working Capital Management gezielt zu überprüfen. Wie würdest du sagen, geht eine Geschäftsführung das konkret an? Fängt man da beim Lager an, bei den Forderungen, bei den Lieferantenkonditionen? Wo startet man?
Ja, gute Frage. Meistens sehen wir leider, dass die Unternehmen anfangen mit dem, was sie sehen, also dem Lagerbestand. Das ist sicherlich bei vielen Unternehmen in absoluten Werten der größte Faktor, aber hat eben nicht die größte Hebelwirkung. Deswegen wäre meine Empfehlung eben nicht mit dem Lager anzufangen, sondern mit den Themen, die wirklich schnell was bewegen können. Das ist im ersten Schritt sind das die Forderungen, hier vielleicht auch auf die großen Schlüsselkunden zugehen, verstehen, warum zahlen die Kunden nicht so, wie sie sollen. In die Gespräche mit den Kunden kommen. Genauso eine finanzwirtschaftliche Maßnahme, die sehr schnell greift, wäre die Frage, reiht sich meine Lieferanten, also die Zahlungsziele bei den Lieferanten entsprechen schon gut aus. Natürlich kann man es auch da nicht überreizen, die Lieferantenbeziehungen will man natürlich nicht gefährden. Aber das sind sicherlich, also die Forderungen und die Verbindlichkeiten, eher die Maßnahmenpakete, die sehr schnell auch zu Ergebnissen führen. Das Lager soll man natürlich auch nicht vergessen, aber man steigt beim Lager natürlich schon viel tiefer ein, auch in operative Prozesse, sei es jetzt Disposition oder Produktionsplanung, sodass man hier wahrscheinlich länger und intensiver reinschauen muss, wie ich das Lager optimieren kann, als jetzt bei den Forderungen oder den Verbindlichkeiten. Also zusammengefasst eher das Thema Hebelwirkung und was hat kurzfristige Effekte und im zweiten Schritt sich dann mit den komplexeren Fragestellungen beschäftigen.
Hast du vielleicht eine Faustformel für uns, die du uns an die Hand geben kannst, ab welchem Cash-Conversion-Cycle-Wert sollte ein Unternehmen wirklich aktiv werden und wo ist man vielleicht doch noch im grünen Bereich?
Wir haben ja vorher schon gesagt, beispielsweise der Maschinenbau hat einen deutlich höheren Cash-Conversion-Cycle als vielleicht andere Branchen. Von dem her, die absolute Größe gibt es da sicherlich nicht. Was man aber anwenden kann, und das branchenübergreifend, sind natürlich gewisse Heuristiken. Eine ganz einfache Heuristik wäre zum Beispiel, ich würde als Geschäftsführer nervös werden, wenn mein Cash-Conversion-Cycle schneller wächst als mein Umsatz. Spätestens dann sollte man sich vielleicht mal mit dem Working Capital Management auseinandersetzen. In Bezug auf die Studie, vielleicht auch ein ganz einfaches Ampelsystem, wenn ich mich benchmarke, also meinen eigenen Cash-Conversion-Cycle berechne, diesen benchmarke zu meinen entsprechenden Wettbewerbern und feststelle, ich liege im Markt, und der Cash Conversion Cycle ist auch über die letzten Jahre nicht gewachsen. Grüne Ampel, kein To-Do. Wenn ich merke, ich bin deutlich über dem Branchendurchschnitt und ist aber noch stabil, dann gelb. Man sollte vielleicht sich schon mal mit dem Thema beschäftigen. Und rot mit akutem Handlungsbedarf wäre dann sicherlich, wenn man deutlich über dem Benchmark liegt, also über dem Branchendurchschnitt und entsprechend einen steigenden Cash Conversion Cycle hat. Dann sollte man meiner Meinung nach sofort aktiv werden.
Okay, das sind sehr klare Handlungsanweisungen. Vielen Dank dafür. Ihr habt euch in der Studie auch die Nettofinanzverschuldung und das EBITDA angeschaut. Das sind Kennzahlen, die Banken für ihre Covenants nutzen. Das weißt du natürlich als jemand, der täglich im Transaktionsgeschäft arbeitet, besser als wahrscheinlich die meisten. Viele Unternehmerinnen und Unternehmer nehmen das aber erst ernst, wenn es zu spät ist. Was rätst du denn konkret, wann sollte die Geschäftsführung vielleicht auch mal ganz proaktiv auf Banken zugehen? Und vielleicht hast du auch einen Tipp, mit welchen Argumenten man da vorstellig werden kann, um auch ein positives Ergebnis zu erzielen.
Ja, ich glaube, ganz wichtig ist, wie du sagst, das Thema Timing. Wenn man zu spät auf Finanzierungspartner zugeht, dann kann man meistens als Geschäftsführer nur noch reagieren, aber nicht mehr gestalten. Aber genau diese Gestaltung ist ja das, was eigentlich alle Geschäftsführer auch machen wollen. Von dem her, das Timing ist ganz, ganz wichtig. Als Faustregel ist da sicherlich eine Verschuldung von 3, also Nettoverschuldung zu EBITDA, Faktor 3 relevant. Das ist für Banken A, eine psychologische Grenze und zum anderen aber auch oftmals in Covenants und Ähnlichem festgehalten. Das heißt, wenn absehbar ist, dass man sich in Richtung dieser Verschuldung bewegt, sollte man aktiv werden, das Gespräch mit der Bank suchen, gut vorbereitet in diese Gespräche gehen. Das heißt, nicht nur mit historischen Jahresabschlüssen oder Ähnlichem auf die Bank zugehen, weil am Ende finanziert die Bank die Zukunft abbilden, ganz professionell auch mit entsprechenden Szenarioanalysen, das heißt einem Best Case, einem Base Case oder eben auch einem Stress Case, dann wirkt dieser Anstieg dieser Verschuldung im Zweifel gar nicht wie ein Problem im Gespräch mit der Bank, sondern eher wie professionelles Management. Und dann findet man in der Regel auch eine gute Lösung.
Okay, sehr gut, vielen Dank. Die Margen, die sinken ja branchenübergreifend, würde ich es mal pauschalisieren wollen. Aber es gibt ja immer auch noch Unternehmen, das hast du ja vorhin auch schon berichtet, die sich doch dann stabil im oberen Viertel, also im 75. Perzentil halten. Was machen die eigentlich anders? Was ist da vielleicht auch aus deiner Analyseerfahrung das Geheimnis, ich sag jetzt mal, der Marge-Champions im Mittelstand?
Ich glaube, das Frustrierende für die Geschäftsführer, die diesen Margen-Champion hinterherlaufen, ist die Erkenntnis, dass die gar nichts anders machen, sondern eigentlich genau die gleichen Dinge, nur viel früher und konsequenter. Ein ganz konkretes Beispiel ist zum Beispiel das Thema Preiserhöhungen. Viele Unternehmen warten vielleicht zu und stellen sich die Frage, normalisieren sich die Preise im Zeitverlauf wieder? Marge-Champions, ganz klar, sobald sich die Kostenseite erhöht, wird sofort das auch entsprechend in Kundengesprächen thematisiert und die Preise erhöht. Zum anderen sehen wir bei den Marge-Champions, dass nicht zwangsläufig nur nach Volumen gesteuert wird. Also viele Unternehmen in den letzten Jahren wollten den Umsatz stabilisieren oder im Umsatz wachsen. Und das ging dann teilweise eben auch auf Kosten der Profitabilität. Und zu guter Letzt, und das ist vielleicht eine ganz unterschätzte oder ein ganz unterschätzter Themenblock, ist das Thema Transparenz. Viele, viele Unternehmer, Geschäftsführer haben im Zweifel gar nicht die Transparenz, um so schnell zu steuern. Die Margin-Champions aus unserer Erfahrung haben ganz viel Transparenz über das Thema, mit welchen Kunden, mit welchen Projekten, mit welchen Produkten verdiene ich überhaupt mein Geld. Und wenn man natürlich diese Transparenz hat, kann man sehr schnell reagieren auf Marktgegebenheiten. Das ist, glaube ich, einer der größten Unterschiede.
Transparenz, damit meinst du natürlich die Transparenz nach innen vor allen Dingen.
Absolut, die Transparenz nach innen im Hinblick auf die eigenen Kunden, auf die eigenen Projekte. Man muss sich vorstellen, wenn ich ja nicht mal weiß, mit welchen Kunden ich wie viel Geld verdiene oder mit welchen Produkten, dann kann ich natürlich auch im Vertrieb und ähnlich nur schwer steuern. Das Thema Gießkanne ist da immer wieder ein Wort, was man hört. Also viele Unternehmer führen Preiserhöhungen mit der Gießkanne durch. Das heißt, es wird einfach über alle gelegt, wenngleich vielleicht gar nicht sinnvoll. Vielleicht bedarf es bei einzelnen Produkten oder Kunden einer höheren Preiserhöhung, bei anderen wiederum nicht. Und genau das meine ich mit Transparenz. Also nicht der Fähigkeit, wirklich individuell vorzugehen, sondern eher mit der Gießkanne.
Okay. Dankeschön. Florian, dein Kerngebiet ist ja auch die Financial Due Diligence bei Unternehmenstransaktionen und diese Kompetenz würde ich jetzt gerne mal anzapfen wollen. Ein Teil unserer Zuhörerschaft denkt vielleicht gerade über einen Verkauf, eine Beteiligung oder vor allen Dingen auch über eine Nachfolge nach. Wie verändert diese Studie die Vorbereitung darauf? Also vielleicht kannst du uns das mit an die Hand geben. Was sollten Unternehmerinnen und Unternehmer vielleicht heute schon in Ordnung bringen, bevor der Käufer die Zahlen unter die Lupe nimmt?
Die Studie gibt für viele Unternehmer, Verkäufer jetzt eigentlich die Möglichkeit, die eigenen Zahlen mit der Brille des Käufers zu sehen. Denn am Ende machen Käufer und deren Berater nichts anderes. Sie versuchen zu verstehen, wenn sie auf ein Zielunternehmen schauen, ist das ein gutes Unternehmen, ist es ein schlechtes Unternehmen, ist die Marge gut im Vergleich zum Wettbewerb, wenn ja, ist die nachhaltig. Das heißt, wenn ein Verkäufer heute unsere Benchmarking-Studie zur Hand nimmt und mal die Kennzahlen vergleicht mit dem Branchendurchschnitt und feststellt, dass er in einzelnen Kennzahlen vielleicht unter dem Branchendurchschnitt liegt, dann wären das sicherlich Handlungsfelder, die da identifiziert sind, die man angehen könnte, um sich optimal für den Verkauf vorzubereiten. Was natürlich auch zur Wahrheit gehört, ist, dass so eine Umsetzung oder Verbesserung einer Kennzahl ja nicht über Nacht passiert. Das dauert in der Regel. Man muss ja im Zweifel operative Prozesse anpassen. Das heißt, ganz, ganz wichtig bei dem Thema Vorbereitung ist einfach auch das Thema Timing. Das heißt, rechtzeitig anzufangen. Und damit meine ich nicht nur ein paar Wochen vor dem Verkaufsprozess, sondern im Zweifel Monate oder Jahre, um eben genau diese Kennzahlen, die dann doch relevant sind für die Käufer, entsprechend zu steuern, sodass man am Ende auch die Kennzahlen zeigt, in einer Form, wie der Käufer sie sehen will.
Okay. Zum Abschluss würde ich noch gern von dir etwas aus deiner praktischen Brille hören wollen, so ganz jenseits der Studiendaten. Wenn du mit den Ergebnissen dieser Studie morgen vor einer Runde von, sagen wir, 50 Geschäftsführerinnen und Geschäftsführer stehst, was ist die eine unbequeme Botschaft, die du ihnen unbedingt mitgeben würdest?
Das ist in der Tat eine sehr unbequeme Wahrheit und auch sehr direkt, aber wir sehen das schon sehr klar in den Daten in der Studie. Und das ist die Wahrheit, dass viele Unternehmen kein Marktproblem haben, sondern ein Steuerungsproblem. Wenn wir in die einzelnen Branchen hineinschauen, wir hatten es vorher angesprochen, sehen wir einfach, dass trotz dieser schwierigen Marktlage in der jüngeren Vergangenheit es doch viele Unternehmen gibt, die sehr gut durch die Krise gekommen sind und Unternehmen, die eben nicht so gut durch die Krise gekommen sind. Von dem her ist es einfach immer nur die halbe Wahrheit zu sagen, ja, der Markt hat sich schlecht entwickelt oder es gab viele exogene Faktoren, sondern es ist sicherlich auch ein Teil des Schicksals, ist sicherlich auch ausgemacht und auf die Steuerung zurückzuführen.
Okay. Die Studie, die ihr durchgeführt habt, lief über 4 Jahre, endete also 2025. Du analysierst aber natürlich immer noch täglich Transaktionen, siehst quasi in Echtzeit, was jetzt so in den Bilanzen aktuell passiert. Welche Kennzahlen bereiten dir denn für die nächsten 12 bis 18 Monate die meisten Sorgen und warum?
Das ist sicherlich die Nettoverschuldung im Verhältnis zum EBITDA. Warum? Weil wir da 2 Entwicklungen haben, die einem Sorgen machen. Das eine ist das Thema rückläufige Profitabilität. Wir hatten gesagt, die Marge geht branchenübergreifend zurück. Und das andere Thema sind die Refinanzierungskosten. Viele Unternehmen, die haben sich sehr, sehr billig eingedeckt mit Finanzierungen 2020, 2021. Da waren Finanzierungen noch zu 1-2% möglich. Heute, wenn man sich heute refinanzieren muss und viele Anschlussfinanzierungen stehen an, ist man dann doch eher bei 5-6% Finanzierungskosten. Sodass, wenn man die Kennzahl betrachtet, die Finanzierung immer teurer wird, aber die Profitabilität zurückgeht. Und das ist sicherlich ein Thema, was für viele Unternehmen ein Problem bedeutet, weil man einfach näher an die Covenants ranrückt etc. Für uns jetzt, für den M&A-Markt, sicherlich auch bedeutet es, dass viel mehr Transaktionen auch veranlasst werden, einfach aufgrund Refinanzierungsdrucks. Das heißt gar nicht aus dem Thema Ergebnisproblem, sondern einfach ja Anschlussfinanzierung schwierig zu organisieren, sodass wir da sicherlich viele Themen jetzt auch in den nächsten Monaten im Markt sehen werden.
Okay. Dann lass mich die letzte Frage auch nochmal ganz praktisch stellen. Wenn jetzt die Zuhörerinnen und Zuhörer unser Gespräch angehört haben und ihren Laptop aufklappen, was ist die eine Sache, die Sie heute noch tun sollten, um Ihre eigenen Zahlen besser einordnen zu können?
Ich würde eine Kennzahl rausgreifen, damit es auch nicht zu viel ist. Wir hatten vorher gesagt, der Cash Conversion Cycle ist die Kennzahl, die vielleicht oft unterschätzt wird, die viele nicht auf dem Schirm haben, weil einfach nicht direkt aus der G&V zu sehen. Von dem her, das letzte Reporting nehmen, Jahresabschluss nehmen, den Cash Conversion Cycle berechnen, unsere Benchmarking-Studie nehmen, mal vergleichen, wie stehe ich im Vergleich zum Wettbewerb. Und daraus ergeben sich ja dann die Warum-Fragen. Warum bin ich besser als der Wettbewerb? Warum bin ich schlechter als der Wettbewerb? Warum ist mein Cash Conversion Cycle gestiegen oder gesunken? Und genau mit den Fragen dann auch entsprechend aufs Controlling zuzugehen. Denn am Ende geht es ja nicht darum, die Kennzahl selbst zu berechnen, sondern es geht ja darum, die Kennzahl heranzunehmen, damit Transparenz zu schaffen, eine Diskussion anzustoßen und dann daraus Entscheidungen abzuleiten. Und das Schöne, das ist ganz ohne großes Projekt, ohne Tools, ohne Berater, mit sofortiger Wirkung.
Klasse. Vielen Dank. Lieber Florian Seitzer, nochmal ganz offiziell herzlichen Dank, dass du unseren Zuhörerinnen und Zuhörer zum Abschluss noch ein paar Empfehlungen mit an die Hand gegeben hast. Und auch danke, dass du uns mitgenommen hast im Deep Dive, wie Mittelständler ihre eigenen Zahlen noch besser ins Marktverhältnis setzen können.
Vielen Dank, Esra, dass ich es sein durfte. Hat mich gefreut.
Sehr gerne. Ich hoffe, Sie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, konnten einige wertvolle Impulse für Ihr Unternehmen mitnehmen. Und wenn Sie die besprochene Studie im Detail interessiert, dann können Sie diese ganz ohne Umstände hier in den Shownotes herunterladen. Ich freue mich, wenn Sie beim nächsten Mal wieder mit dabei sind. Und bis dahin wünsche ich Ihnen eine gute Zeit. Bis zum nächsten Mal. We'll be right back.